Eine Ärztin liest den Satz, Medikamente heilen nie. Und sie fängt an, darüber zu forschen. Sie bricht die Chemotherapie ihres Sohnes ab. Und was dann passierte, war ein Wunder. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen ja ein bisschen die besonderen Geschichten von besonderen Menschen zeigen. Und heute bei mir im Studio ist Dr. Claudia Biehm. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
Hallo.
Nun, du bist Ärztin für Allgemein- und Arbeitsmedizin. Ich weiß, du hast sowohl die Schulmedizin studiert als auch Naturheilverfahren. Du warst bereits in den Missionsfeldern unterwegs als Missionsärztin, sowohl in Afrika als auch in Asien. Du hast verschiedene Krankheiten bei verschiedenen Patienten behandelt und sogar Krebs besiegt. Und meine Frage ist, was für Erfahrungen hast du mit Gott gemacht und was machst du heute? Aber lass uns beginnen mit der Frage, wie konntest du eigentlich Krebs besiegen?
Nun, zuerst hat der Krebs mich besiegt, bevor ich ihn besiegen konnte. Es war eine Zufallsdiagnose. Unser Sohn war gerade 13 Jahre alt und als Kleinkind war er aufgefallen mit einer Gangstörung. Und ich hatte in der Zeitung gelesen, dass in Stuttgart im Olga-Hospital ein neues Gerät angeschafft worden ist, in dem man Gangstörungen analysieren konnte. Und ich habe meinen Mann mit dem Noi dorthin geschickt und habe gedacht, naja, vielleicht finden wir jetzt den Grund und können ihm physiotherapeutisch helfen. Und der Arzt dort, das war ein Orthopäde, hat ihn gefragt, ob er Schmerzen hat oder ob irgendwelche anderen Beschwerden da sind. Und dann hat er erzählt, dass er immer nachts Schmerzen hatte. Und zwei Wochen vorher hatte er mir einen Boller am Knie gezeigt, so eine Verhärtung. Und ich hatte sowas noch nie getastet. Ich hatte keine Idee, was das ist und habe nur gesagt, hast viel Sport gemacht, machen wir mal eine Muskelsalbe drauf und wenn es nicht besser wird, gehen wir Röntgen. Und dieses Röntgenbild hat dann der Arzt dort gemacht. Und dann kam eine WhatsApp-Nachricht von meinem Mann mit dem Röntgenbild. Und dieses Röntgenbild war für mich ein maximaler Schock, weil ich wusste, was es bedeutet. Es war ein Knochenkrebs und der Oberschenkel war auf 20 cm so zerfressen wie ein Schweizer Käse.
Knochenkrebs ist ein Krebs, der speziell den Knochen angreift.
Genau. Ja, jedes Gewebe besteht aus verschiedenen Zellen und wenn diese Zellen entarten, dann haben wir einen Krebs dieses Gewebes. Und hier in diesem Fall war es ein Osteosarkom, nicht nur ein Krebs, ein Karzinom, sondern ein Sarkom. Sarkome sind noch bösartiger als die Karzinome, weil sie noch schneller wachsen. Und sie betreffen oft leider eben auch Kinder und Jugendliche und sind eben hochaggressiv und werden auch hochaggressiv behandelt.
Und wie hoch ist da so die Heilungschance?
Also die Onkologen haben uns damals gesagt, in dem Stadium, in dem wir kamen, war die Heilungsrate noch bei 50%. Wobei man dazu sagen muss, sobald eine Komplikation einsetzt, sinken die Überlebensraten dramatisch ab. Und ich hatte dann auch nachgelesen, sobald Metastasen dazukommen oder irgendwelche anderen Komplikationen, wie wir sie dann auch erlebt haben, dazwischen kommen, dann spricht man nicht mehr von 50%. Dann geht das im Bereich unter 10%, ja.
Und jetzt weiß ich, nach einem langen Kampf wurde dieser Krebs besiegt. Jetzt, wie lange hat das gedauert? Wie lange habt ihr damit gekämpft,
dieser Krankheit? Es waren die intensivsten Jahre meines Lebens. Es waren 4 Jahre, die dieser Kampf gedauert hat, mit vielen Up und Down und mit einem Strategiewechsel, der zustande gekommen ist, weil wir zunächst erstmal dem schulmedizinischen Weg gegangen sind, weil ich völlig überfordert war mit dieser Diagnose und gedacht habe, das kannst du mit Naturheilmitteln nicht in den Griff bekommen. Und wir haben mit Chemotherapie angefangen und die Ärzte mussten eine Knochenprobe aus diesem betroffenen Knochen nehmen, damit sie eine histologische Diagnose stellen konnten. Und das hat dazu geführt, dass dieser Knochen noch instabiler wurde. Und als er sich umgelagert hat vom Bett auf den Sessel oder umgekehrt, ist der Knochen spontan gebrochen. Und dabei tritt eine Menge Blut aus und mit diesem Blut natürlich auch eine Menge Krebszellen, die alle in das umliegende Gewebe hineingeströmt sind. Und das war eine Komplikation, von der ich wusste, dass unsere Erfolgschancen auf Heilung mit Schulmedizin nur noch niedriger waren als 50%.
Bis dahin habt ihr mit Chemotherapie behandelt?
Ja.
Und das ist die aggressive Therapie, von der du gesprochen hast?
Genau. Mhm. Und das ist hochtoxische Therapie, die so toxisch ist, dass ein normaler Erwachsener diese Therapie gar nicht aushält. Es muss hinterher sofort nachgespült werden, weil sonst der Patient versterben würde. Mhm. Weil eben dieser Tumor so hochaggressiv ist, so schnell wächst und eine Wahnsinnsmutationsrate zeigt. Deshalb wird mit hochaggressiver Chemotherapie reingefahren, in der Hoffnung, den Tumor entweder zu schrumpfen oder sogar zu eliminieren. Und das war so der Plan am Anfang, dass wir dann gedacht haben, okay, wenn der Tumor klein ist, dann nehmen wir den Knochen raus, setzen eine Endoprothese ein und fahren das Ganze nochmal mit einer Chemotherapie. Aber es ist nicht so gelaufen, wie wir es uns gedacht haben, auch nicht so, wie es die Ärzte sich gedacht haben. Es kam zu dieser Komplikation. Und das wurde dann ein entscheidender Wendepunkt, weil bei dieser Fraktur, also diesem Bruch des Oberschenkels, haben die Ärzte dann einen Oberschenkelgips angelegt. Und das Problem ist, wenn man einen Bruch hat, dann hat man zwei Bruchenden und die müssen ruhig gestellt werden. Und dann hat man hier ein Gelenk und dieses Gelenk muss an beiden Seiten ruhig gestellt werden, damit dieser Knochenbruch überhaupt wieder heilen kann oder zur Ruhe kommen kann. Bei einem Oberschenkelgips hat man zwar das Knie ruhig gestellt, aber nicht die Hüfte. Und der Bruch war hier oben. Und das hat dazu geführt, dass die Bruchenden gegeneinander aufgerieben wurden, was wahnsinnig schmerzhaft war. Und eine Tortur, die mutet man niemandem zu und schon gar nicht seinem eigenen Kind. Hm. Und an diesem Punkt habe ich gesagt, wieso machen wir nicht einen Fixateur extern? Und das ist eine Operationstechnik, bei der im Grunde genommen Stahlstäbe in den Knochen gebracht werden und außen eine Stange angebracht wird, sodass der Kraftweg wie eine Art Umleitung um die Fraktur und drumherum geführt wird. Der Nachteil ist halt der, dass man durch die Haut in den Knochen reingeht und dort hat man eine Eintrittspforte für Bakterien. Und ich habe auch verstanden, warum die Onkologen gesagt haben, das möchten sie nicht, weil durch die Chemotherapie geht nicht nur der Krebs kaputt, sondern eben leider auch das Immunsystem. Mhm. Und wenn dann eine Infektion ins Knochenmark kommt, dann hat man ein Riesenproblem. Mhm. Und so wusste ich, wenn ich mich für den Fixateur extern entscheide, kann ich keine Chemo mehr machen. Wenn ich mich für die Chemo entscheide, dann wäre das eine fürchterliche Tortur geworden, weil es hätte noch mehrere Wochen gedauert, bis wir den OP-Termin hätten durchführen dürfen, weil wir vorher eben die bestimmten Chemotherapiezyklen durchlaufen mussten. Und ich habe dann gesagt, das geht so nicht. Das will ich nicht. Das ist schrecklich. So können wir nicht weitermachen.
Aber es geht niemandem vor, der vor so einer Entscheidung steht. Also die Chemotherapie des Sohnes sozusagen weiterlaufen zu lassen,
ja,
oder sie abzubrechen. Das ist eine Entscheidung, vor der du gestanden hast. Dein, genau, Sohn ja auch. Wie ging es euch da in der Zeit?
Die Frage ist, wie bin ich darauf gekommen, einen anderen Weg zu gehen? Und hier kommt Gott ins Spiel. Gott hat gewusst, dass wir diese fürchterliche Diagnose bekommen werden und hat mich vorbereitet. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht damit gerechnet habe und auch gar nicht wusste, dass ich in die Ausbildung genommen wurde. Und es fing damit an, dass jemand in meiner Familie Symptome zeigte, wo ich dachte, es wäre Darmkrebs. Und eine Freundin schickte mir dann ein paar CDs von einem Naturheilarzt aus Amerika, das ist der Dr. Thomas Jackson. Mhm. Und ich habe mir das angehört und war ganz beeindruckt, dass man Krebs auch ohne Chemotherapie oder Bestrahlung oder chirurgische Maßnahmen heilen kann.
Das war jetzt aber einige Jahre vorher schon.
Unabhängig, das war einige Jahre vorher, das war 2009, fing das Ganze an. Und mich hat das fasziniert und ich wollte das wissen, wie funktioniert das. Und habe dort Kontakt aufgenommen und habe gefragt, ob ich sie mal besuchen darf und dass mich das interessieren würde, diese Art der Behandlung, weil ich das so im Studium nicht gelernt habe. Und die Einladung erging dann und ich konnte 3 Wochen mit an einer Patientensession teilnehmen und habe beobachten und auch mitarbeiten können, wie man Patienten auf Naturheilbasis behandelt und habe dabei festgestellt, dass das Denken ein ganz anderes ist, als so wie wir es in der Schulmedizin lernen Und zwar wurde von dem Modell ausgegangen, der menschliche Körper ist aus Zellen aufgebaut und die Zellen bilden Gewebe und die Gewebe bilden Organe und die Organe bilden Organsysteme. Und wenn wir Krankheiten haben, müssen wir auf die Ebene der Zelle zurückgehen. Und die hat 5 Bedürfnisse. Sie braucht Sauerstoff, sie braucht Wasser, sie braucht Nährstoffe. Sie muss entgiften können und sie braucht kein Gift von außen. Und Gott hat uns eine wunderbare Gesundheitsbotschaft gegeben, die ich auch dort kennengelernt habe. Und das sind 8 Heilfaktoren beschrieben, die genau diese Bedürfnisse bedienen.
Das war jetzt in den USA bei Thomas Jackson, hast du das gelernt, wurde da auch Krebs behandelt?
Ja, er hat nicht nur Krebspatienten behandelt, er hat vorrangig AIDS-Patienten behandelt. Und die bekommen auch Krebs, weil das Immunsystem ja geschädigt wird durch das Virus. Und von daher habe ich dann mitbekommen, dass es ein Prinzip ist, was dort angewendet wird. Und zwar entgifte, entgifte, entgifte und mach es dem Immunsystem so angenehm wie möglich und stärke es mit allen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Denn Gott hat uns wunderbar gemacht und so können wir dann sehen, wie Gott eigentlich durch unseren Körper, durch unser Immunsystem auch solche Krankheiten besiegen kann.
Das ist interessant, dass, wenn du sagst entgiften, das ist, glaube ich, das, was man auch allgemein entschlacken nennt.
Ja.
Das ist ganz interessant, das mal von einem Arzt zu hören.
Ja.
Man hört das immer hier und da und keiner weiß, richtig zu greifen, richtig einzuordnen.
Ja.
Aber du bist in die USA geflogen, hast dir das vor Ort angeguckt, hast gesehen, wie geheilt wurde.
Genau.
Und du ordnest es ein und sagst, es funktioniert.
Ja, das macht absolut Sinn.
Was hat es mit dir gemacht als Ärztin? Ich meine, du hast die ganze Schulmedizin studiert.
Es hat mich demütig gemacht, weil ich gelernt habe, dass das, was ich für Unkraut gehalten habe, Heilkräuter sind. Ich habe gelernt, dass die Verdauungszeiten für Obst 2 Stunden brauchen, für Gemüse 4 Stunden, für Fleisch sogar 12 Stunden. Und wir haben dort Gemüsesäfte angewendet, weil die brauchen für die Verdauung nur 15 Minuten. Und damit haben wir dem Immunsystem sehr viel Freiraum geschaffen, denn 80% unseres Immunsystems ist an der Verdauung beteiligt. Und wenn ich jetzt mein Immunsystem überlade, indem ich ihm schwere Nahrung aufgebe, dann sind da keine Kapazitäten, um gegen Feinde zu kämpfen oder sprich gegen Krebszellen zu kämpfen. Und diese Dinge hatte ich im Hinterkopf, als wir dann diese Diagnose bekommen haben. Aber mir hat noch der Mut gefehlt, so einen gravierenden, gigantischen Schritt zu gehen und mich von der Schulmedizin komplett abzuwenden. Aber durch diesen Bruch, den der Noe da hatte, durch diese Komplikation, stand ich vor einem Scheidepunkt. Ich musste mich entscheiden, welchen Weg gehe ich jetzt? Wo gehe ich jetzt weiter? Und zum einen war es für mich nicht erträglich zu sehen, wie sehr er gelitten hat bei dem ganzen Umlagern. Ich habe schon Schweißausbrüche bekommen, wenn er nur gesagt hat, Mama, ich muss mal auf Toilette. Und ich wusste, ich muss ihn in Bewegung halten. Patienten, die Tumore haben, neigen sehr schnell dazu, auch Thrombosen zu bekommen. Und Bewegung ist ganz wichtig, um den Blutfluss weiter in Gang zu halten. Und wenn wir ihm jetzt ein Gipskorsett gemacht hätten, was auch den Beckengürtel mit eingeschlossen hätte, dann wäre er bettlägerig geworden. Und dann sind dann nächste Komplikationen, wie eben Thrombosen, Lungenembolien, die tödlich verlaufen können, die nächste Katastrophe, die auf uns zugerollt wäre. Und ich hatte auch gelesen, dass Brustkrebspatientinnen, denen man die Wahl gelassen hat zwischen Chemotherapie, es waren also 2 Gruppen, eine hat Chemotherapie bekommen, die andere wurde dahingehend trainiert, dass sie täglich 8 Kilometer spazieren gegangen sind. Einfach nur spazieren gegangen. Und das Überraschende war, dass diese Patienten den gleichen Outcome hatten wie die Patienten, die die Chemotherapie bekommen haben. Und von daher hatte ich im Hinterkopf, Bewegung ist ganz wichtig. Und ich muss dieses Kind irgendwie in Bewegung halten. Und das kann ich nicht mit einem gebrochenen Bein und nicht mit einem halben Gips. Und deshalb habe ich dann nach 4 Ringen und Flehen und Gebet gesagt, okay, wir stoppen die Chemotherapie an dieser Stelle und wir machen einen Fixateur extern.
Wie viel Chemotherapie hattet ihr bis dahin schon?
Er sollte 13 Zyklen bekommen und 2 Zyklen hatte er bis dahin bekommen. Und dann passierte diese Fraktur und dann habe ich abgebrochen.
Ja. Dann hast du dich entschieden, diese äußere...
den Fixateur anzubauen.
Fixateur.
Ja. Genau. Ja, und das hatte dann zur Folge, dass er in Bewegung blieb. Ich konnte ihn sogar auf ein Trampolin stellen, damit er leicht schwingen konnte. Das macht eine Art Lymphdrainage mit dem Körper. weil wir haben nicht nur ein Kreislaufsystem, wir haben auch ein Lymphsystem. Und in diesem Lymphsystem, das ist wie so eine Art Abfallkanalisation, könnte man sagen, da werden dann auch die Giftstoffe transportiert. Und wenn man so auf so einem Trampolin schwingt, dann ist das wie eine Ganzkörperdrainage. Und dann konnte ich so einen Therapiepunkt nach dem anderen durchsetzen. Wir haben viele Bäder gemacht, wir haben Wickel gemacht. Und ich hatte aber noch keinen Strategieplan, wie ich so wirklich jetzt weitermachen soll. Und dann hat Gott eingegriffen, indem er mir, während ich gegen Goliath gekämpft habe, David geschickt hat. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. David war ein junger Missionar, Medizinstudent, der bei Mamon Wilson in Amerika 4 Monate gerade Ausbildung gemacht hatte. Er hatte von uns gehört und wollte uns helfen. Und dann kam er und ich habe ihn abgeholt vom Bahnhof. Und dann stand dort so ein junger, schlagsiger Mann mit einem Rucksack auf, sah aus wie ein Tramper von der Straße, große braune Augen, lockige Haare. Und ich habe zum Herrn gesagt, und das ist er und der soll mir helfen. Ja, er hat mir geholfen. Er hat mir geholfen, Demut zu lernen. Denn ich habe viele Dinge von ihm gelernt, die er bei dem Mamon Wilson gelernt hat. Und war erstaunt, wie das funktioniert hat. Hm. Und so sind wir dann Seite an Seite 4 Monate lang bei uns zu Hause gewesen und haben mit Noé gearbeitet.
Ist dieser David, von dem du sprichst?
Genau.
Ist das David Mais, der ja, heute auch Krebsvorträge hält?
Genau.
Ja.
Das ist das.
So in jungen Jahren ist er.
Genau.
Mit dir
genau. Er hatte gerade 4 Monate Ausbildung gehabt und die Erfahrungen, die er in den 4 Monaten gemacht hat, die haben schon gereicht und so haben wir dann zusammengearbeitet.
Mhm. Ja. Habt ihr beide gegen den Krebs gekämpft?
Ja.
Wie habt ihr das gemacht? Was habt ihr dann angestellt?
Er hat zusammengearbeitet mit dem Mamon Wilson, das heißt, er hatte also immer Telefonkontakt nach Amerika zu seinem Lehrer und hat ihm die Situation geschildert und wir hatten alle Vierteljahr ein Staging. Und so konnte ich dann ihm immer ganz genau sagen, wo stehen wir gerade und was machen wir gerade. Und wir haben ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben da auch sehr viel mit Heilpilzen gearbeitet und auch mit Shiitake und Maitake und ganz urige Rezepte hat er da zusammengebraut.
Richtig, echte Pilze?
Ja, es gibt richtig Heilpilze und das haben wir angerührt zu einer Art Suppe und haben das dann noch mit Melasse, das ist Rohrzuckermelasse, essbar oder trinkbar gemacht, haben es dann in Eiswürfel verpackt, damit wir es aufheben konnten und in bestimmten Dosierungen musste er das dann einnehmen.
Wie war denn der Zustand zu dem Zeitpunkt von Noé?
Ja.
Also ist das wieder abgeschwollen?
Nein. Als der Knochen gebrochen ist, ist Blut ausgetreten mit ganz vielen Krebszellen und in das Gewebe eingedrungen. Und bevor David kam, von dieser Komplikation mit dem Knochenbruch bis David kam, waren ungefähr 3 Monate. In dieser Zeit ist dieser Tumor quasi explodiert. Und wir hatten auf einmal einen fußballgroßen Tumor, der nicht mehr aufzuhalten war. Und das hat mich in eine große Glaubenskrise gestürzt, weil ich Gott zwar zugetraut habe, dass er Wunder tun kann und dass er sogar Tote auferstehen lassen kann, wie wir in der Bibel lesen, aber ich habe nicht eingeplant, dass er das auch mit einem Bein schaffen kann. Und jedenfalls hat diese Komplikation dazu geführt, dass der Tumor exorbitant in einer Geschwindigkeit gewachsen ist, dass man zugucken konnte und das Bein amputiert werden musste. Und das war natürlich erstmal ein ziemlich heftiger Schlag.
Vor allem für so einen jungen Mann. Wie alt war Noé zu dem Zeitpunkt?
Bei der Amputation war er 13.
13?
13 Jahre. Ja. Und ich muss sagen, ich habe gestaunt über ihn, mit welchem Mut er da rangegangen ist und wie schnell er sich auch davon wieder erholt hat. Also er ist, vorher war er wie so ein Bernhardiner-Welpe, ein bisschen unbeholfen, so tapsig, so niedlich. Nach der Amputation war er wie ein Balletttänzer. Es war enorm, wie beweglich er war. Ich erinnere mich daran, dass wir einen Helikopter, so einen kleinen Hubschrauber, den man mit der Fernbedienung steuern konnte, ihm geschenkt hatten. Und er hat das Ding durch das Krankenzimmer fliegen lassen. Und immer wenn es irgendwo abgestürzt ist, war er mit seinem einen Bein schneller dort, als wir mit unseren 2 Beinen. Also es war wirklich beeindruckend, wie er das genommen hat. Und er hat auch nie den Lebensmut aufgegeben Und er hat einen rabenschwarzen Humor entwickelt. Das war so seine Art, mit dieser Katastrophe umzugehen. Und ich bin trotzdem dankbar dafür, weil noch schlimmer wäre es gewesen, wenn er eine Depression entwickelt hätte. Aber das hat er glücklicherweise nicht gehabt. Aber er hat es geliebt, Menschen zu schocken. Da war so eine Situation, wir haben zusammen einen Aufstrich gemacht und auf diesem Aufstrich hat Noi draufgeschrieben, Krebsaufstrich, mal sehen, wer das ist. Oder ein anderes Mal hat es an der Tür geklingelt, weil der Postmann kam und Noi sagt, der Tod steht vor der Tür, wer möchte aufmachen? Und wo er mich so richtig geschockt hat, das war, als er gesagt hat, er möchte sein Bein haben, sein amputiertes Bein. Und ich gefragt habe, was willst du damit machen? Das beerdige ich im Garten und dann schreibe ich drauf, hier ruht Nois Bein. Ja, und heute kann ich drüber lächeln. Damals war ich ziemlich schockiert. Ich habe dann aber gesehen, in Innsbruck auf der Kinderstation, auf der Krebsstation, wie Kinder mit ihren eigenen Schicksalen umgegangen sind. Und viele Kinder haben ihren Tumor von den Operateuren fotografieren lassen und haben dann anschließend das Foto verbrannt. Als Zeichen dafür, es ist jetzt vorbei, ich habe den Tumor besiegt.
Und das alles, das geschah jetzt also in dieser Zeit, sozusagen nach der Amputation, das waren die Monate danach noch.
Also bis zur Amputation habe ich allein gekämpft. Ja. Und nach dieser Glaubenskrise, wo ich fast geneigt war, meinen Glauben über Bord zu werfen, ist auch in dieser Nacht, wo wir aufgeklärt worden sind vor dieser OP, habe ich gekämpft und ich habe gemerkt, wie Licht und Schatten darum gerungen haben, meine Aufmerksamkeit zu bekommen und wie der Teufel quasi auf einer Seite der Schulter saß und gesagt hat, siehst du, das hast du nur davon, was nützt dir dein Gehorsam? Und der Heilige Geist hat mir einen Bibelvers in den Sinn gebracht, der mich dann davon abgehalten hat, mich von Gott zu verabschieden. Und zwar habe ich plötzlich gehört, wie Petrus gesagt hat, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann habe ich gedacht, okay, lieber Heiland, ich verstehe zwar überhaupt nicht, was du hier gerade machst und es tut so weh. Aber ich vertraue dir trotzdem, denn ich weiß, dass du mich so sehr liebst, dass du für mich in Golgatha ans Kreuz gegangen bist. Und dann habe ich mein Leben noch einmal neu Gott übergeben und habe gesagt, mit dir gehe ich auch durch die Hölle, wenn du bei mir bleibst.
Und dann kam dieser berühmte Moment, als er dir David an die Seite gestellt hat, genau, um gegen Goliath zu kämpfen.
Genau, dann hat Gott David geschickt und wir haben zusammen Schulter an Schulter gegen Goliath gekämpft und ich habe viel von diesem jungen Mann gelernt. Er war ein Timotheus für mich und man soll die Jugend nicht verlachen, sondern man kann auch als erwachsener Mensch von der Jugend lernen.
Und gemeinsam in der Behandlung, sozusagen auch, er war ja im Gespräch mit seinem Dozenten in den USA, mit Mammon Wilson.
Durch die Chemotherapie war der Noi sehr, sehr stark abgemagert. Er hatte nur noch 36 Kilo bei fast 1,80 Meter. Sein Oberschenkel sah so aus wie mein Unterarm. Und wir mussten jetzt im Grunde genommen erstmal dafür sorgen, dass der Körper wieder aufbaut. Das Immunsystem kämpft nicht gegen einen Krebs, wenn das Leben unmittelbar bedroht ist. Also musste erstmal alles unternommen werden, um überhaupt die Lebensfunktionen wieder herzustellen. Und wir haben ihn aufgepäppelt, im wahrsten Sinne des Wortes, entgiftet und aufgepäppelt und trainiert. Und er wurde auch deutlich besser und die Muskulatur baute sich dann wieder auf. Es war erstaunlich, das auch auf einem MRT-Bild zu sehen, wie der Körper dann wieder regeneriert. Aber mir ist dann aufgefallen, dass immer nach dem Winter, wenn Noi sich nicht mit seinem Fahrrad bewegen konnte, ein halbes Jahr war das ungefähr, dass wir eine Lungenmetastase hatten. Das ging 3 Jahre lang. Jedes Frühjahr hatten wir eine Lungenmetastase.
Immer wenn er sich nicht bewegen konnte?
Immer wenn er sich nicht bewegen konnte. Im ganzen Sommer und im Herbst konnte er wunderbar Fahrrad fahren. Mhm. Im Winter war Schnee, da ging das nicht. Und im Sommer kam die Metastase. Und im 4. Jahr wurde es noch schlimmer. Da kam nämlich dann keine Lungenmetastase, da kam eine Knochenmetastase. Und die war so heftig, dass es ihn auch noch die linke Schulter gekostet hat, sodass er nicht nur das Bein verloren hat, sondern auch die Schulter. Er hat dort eine Endoprothese bekommen und kann mit Gehstützen gehen. Er hat auch eine Prothese für das Bein bekommen, aber die trägt er nicht sehr gerne, weil er ohne die Prothese viel, viel schneller ist. Und dann war so der Punkt, wo ich gedacht habe, ein Tumor so groß wie ein Fußball, drei Lungenmetastasen und eine Knochenmetastase, das war's. Den Kampf verlieren wir. Und ich weiß noch, wie ich in unserer Gemeinde vorne gestanden habe und die Geschwister darum gebeten habe, bitte betet für Noe. Ich weiß nicht, ob er Weihnachten noch erlebt, das war im Januar. Und im Jahr drauf, im Januar, stand ich wieder vorne und habe gesagt, wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob Noe Weihnachten erlebt. Er hat Weihnachten erlebt, er hat Weihnachten überlebt und heute ist er 18 Jahre alt. Er hat Geburtstag und das schönste Geschenk, was wir bekommen haben, war, es war das erste Staging. Das erste Staging, was frei von Metastasen und von einem Rezidiv war. Und der Durchbruch, dass diese Situation entstanden ist, kam, dass Gott mir ein Buch zeigte von Dr. Matthias Rath. Und er hat sich sehr verdient gemacht in der Krebsforschung mit Vitamin C. Und ich habe das gelesen und es hat für mich Sinn gemacht. Und ich habe gedacht, nach dieser Knochenmetastase, ich riskiere es jetzt, alles oder nichts. Ich kann nichts mehr verlieren, ich kann nur noch gewinnen. Und ich habe ihn hochdosiert mit Vitamin C-Infusionen behandelt und mit Lysin. Und nach 3 Wochen bekam er Schmerzen im Stumpfbereich. Und ich war am Boden zerstört, weil ich dachte, jetzt hat er wieder ein Rezidiv. Aber es war kein Rezidiv, sondern die Narbenplatte hatte sich verdickt und hatte auf den Nervus Sciaticus gedrückt und dadurch hat er Schmerzen gehabt. Mhm. Aber das war für mich das Zeichen, es funktioniert, es wirkt. Weil die Therapie setzt dahingehend an, dass das Bindegewebe so stark gemacht wird, dass die Krebszellen mit ihren Scheren das Gewebe nicht mehr zerschneiden können und dadurch nicht mehr ausschwemmen können und keine Metastasen bilden können. Und dadurch, dass man Vitamin C hochdosiert in die Vene gibt, wird eine Konzentration in den Krebszellen erreicht, die tödlich ist, die ich aber nicht schaffe, wenn ich das mit Tabletten mache, weil Vitamin C ist wasserlöslich und wird über die Niere wieder ausgeschieden. Und das hat Sinn für mich gemacht und deshalb habe ich es probiert. Und nach dieser Therapie sind wir nie wieder rückfällig geworden, kein Rezidiv mehr, keine Metastasen mehr.
Also war das Geheimnis, Vitamin C intravenös.
Ja, hochdosiert.
Und das hat dazu geführt, dass der ganze Körper sozusagen jetzt plötzlich frei wurde von diesen Metastasen.
Von dem Krebs, ja.
Und kann das jeder selber zu Hause machen oder muss das ein Arzt machen?
Also die intravenösen Infusionen kann man nicht alleine machen. Mhm. Dazu braucht man entweder einen Heilpraktiker oder aber auch einen Arzt, ja. Mhm. Aber Vitamin C ist eine sehr, sehr spannende Substanz. Ich werde demnächst einen Vortrag darüber geben. Da kann man eine Menge mit guten Dingen anrichten.
Da bin ich mal gespannt drauf. Mhm. Und Noe wurde, von da an ist er gesund. Also
er war zumindest bis zu diesem Zeitpunkt erstmal rezidivfrei. Wir hatten auch keine Metastasen mehr. Ob er zu diesem Zeitpunkt schon geheilt war, wusste ich nicht. Auf jeden Fall ist die Erstdiagnose 2012 gestellt worden. Damals war er 13, jetzt ist er 21. Und wir sind jetzt seit 3 Jahren in Remission. Das bedeutet, seit 3 Jahren haben wir keine Rückfälle mehr erlebt. Und ich gehe davon aus, dass er geheilt ist, weil Jesus versprochen hat in der Bibel, wen der Sohn frei macht, den macht er richtig frei. Und er hat ihn nicht nur körperlich geheilt, er hat auch an seinem Herzen gearbeitet. Noe hatte angefangen, Bibelstunden zu nehmen bei Christopher Kramp. Ich habe ihn mit auf die Philippinen genommen, zu einer Evangelisationsreihe. Er war noch nicht getauft und hat sich trotzdem gewagt, vorne hinzustellen. Und man hat 3 Stühle übereinander gestellt und er hat gepredigt. Und die Teenies waren hin und weg, weil sowas hatten sie noch nicht gesehen. Es war eine sehr schöne Erfahrung für ihn, auch die vielen, vielen Taufen anschließend zu sehen, die dadurch zustande gekommen sind. Und 2018 ist er beim Youth in Mission bei der Aufforderung, wer möchte sich taufen lassen, nach vorne gegangen. Und 2020, jetzt im Sommer, hat er es umgesetzt, hat sich taufen lassen und er studiert jetzt in Bogenhofen Theologie.
Was für ein großartiges Zeugnis. Christus hat ihn körperlich geheilt und jetzt hat er ihn auch zu sich gezogen, jetzt wird er getauft worden und jetzt wird er als Prediger demnächst
arbeiten. Demnächst, ja.
Also nach seinem Studium.
Er
hat dieses Jahr angefangen.
Ne? Genau, ich denke, dass Gott einen Plan mit ihm hat. Mhm. Und wir sehen gerade dabei, wir sehen im Grunde, wie dieser Plan sich entwickelt.
Und Noemi wird ein großartiges Zeugnis haben. Ja. Den Weg, den er gegangen ist, ist schon sehr beeindruckend.
Genau.
Und es ist schön zu hören, dass also Christus so geführt hat. Und dass du die Erfahrung als Ärztin, diese Erfahrung gemacht hast, dass da einen anderen Weg der Heilung gibt für Krebs. Für die meisten Menschen ist ja Krebs erstmal ein Schock, wenn wir das hören. Diagnose, Krebs, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen.
Genau.
Und dann ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Wir wissen, es gibt da Wege, dem Körper zu helfen, damit umzugehen.
Und so wäre es mir sicherlich auch gegangen, Schock, wie du eben gesagt hast. Aber Gott wusste, was auf uns zukommt. Und deshalb hat er mich lange vorher schon in die Schule genommen und das vorbereitet, ohne dass ich das gewusst habe. Mhm. Indem ich jemanden in der Familie hatte, der plötzlich gedacht hat, er hat Krebs. Und habe dann die CD von Thomas Jackson bekommen. Und habe auf diese Weise die natürlichen Heilverfahren kennengelernt. Und so überhaupt erstmal die Möglichkeit gehabt, zwischen zwei Optionen zu wählen. Wenn ich nur die Schulmedizin gekannt hätte, hätte ich gar keine Option gehabt, zu wählen. Und so hat mir Gott die Möglichkeit gegeben, vertrau mir, geh den Weg mal mit mir.
Welche Möglichkeiten, denkst du, haben unsere Zuschauer, also sich diese Verfahren anzueignen? Was können sie machen? Muss man dazu in die USA?
Das ist natürlich das Optimalste, aber es gibt auch medizinische Missionare in Deutschland. Der Melbourne Lang ist jemand, der so etwas macht und der auch Ausbildungen macht. Aber ich habe eigentlich ganz klein vorher angefangen. Ich habe gelesen und probiert. Man muss einfach ein experimenteller Mediziner werden. Für die, die Englisch können, wäre natürlich dieses Buch super, dass man da drin nachliest. Hier sind 11.000 Krankheiten beschrieben und dort wird gezeigt, wie man mit natürlichen Heilmitteln arbeiten kann. Und man bekommt dann ein Gefühl und ein Gespür dafür und sollte erstmal mit kleinen Dingen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit anfangen, und bevor man sich an größere Dinge rantraut. Aber welches Buch ich auch sehr empfehlen kann, was mir auch die Augen geöffnet hat, das war dieses Buch von der Agatha Swash. Und da hatte ich auch eine lustige Begebenheit. Ich hatte gesehen, wie adventistische Eltern eine Mittelohrentzündung mit Kohleumschlägen behandelt haben. Nur wusste ich nicht, dass das Kohle ist, sondern habe nur gesehen, die schmieren ihren Kindern Dreck ins Gesicht und dann sagen sie, das ist Heilmittel und das hilft. Und habe gedacht, die sind ja völlig irre. Und als ich dann dieses Buch gelesen habe und die wissenschaftlichen Hintergründe dazu, da bin ich ganz klein geworden und beschämt gewesen und gedacht, oh, da gibt es doch Dinge zwischen Himmel und Erde, die funktionieren auch, von denen weißt du noch gar nichts.
Großartig. Vielen Dank für die Buchhinweise. Ich glaube, das wird dem einen oder anderen Zuschauer doch neugierig machen und auch sehr helfen. Auch vielleicht vielen Dank dir, dass du dieses Zeugnis gegeben hast. Es ist schön zu hören, dass du und vor allem auch dein Sohn wohlauf sind.
Danke.
Bin gespannt, was die Zukunft bringen wird, wo es hingeht für euch. Aber auf jeden Fall vielen Dank für das gute Zeugnis. Ich glaube, es war für mich spannend und ich denke auch unsere Zuschauer werden sich gefreut haben, das zu hören. Euch allen vielen Dank, dass ihr bei uns wart, dass ihr mit uns diese Zeugnisse anschaut, denn ich glaube, wir alle können gewaltig was davon lernen. Und ich freue mich darauf, demnächst mit euch weiterzumachen, wenn es wieder heißt, Menschen im Fokus, seid dabei, Gottes Segen euch.